Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Heute wird's sportlich bei der Kultur vom Tage.
Chloe Kelly macht's! England ist Europameister!
Ja, der Fußball feiert seine neuen Europameisterinnen. Das englische Team hat gegen Spanien gesiegt. Das Turnier ist zu Ende und hat vielleicht auch unseren Blick auf den Frauenfußball verändert. Darüber sprechen wir gleich mit der Schriftstellerin Tanja Dückers. Die hat die Spiele der EM gesehen und nimmt auch die Berichterstattung kritisch unter die Lupe. Bei den Salzburger Festspielen gab es heute Musiktheater mit Stücken von Arnold Schönberg und Gustav Mahler. Und in Kärnten eröffnet demnächst ein Udo-Jürgens-Museum. Was dort zu sehen sein wird, lassen wir uns schon mal berichten und stellen die Frage, ob uns das Hollywood-Kino systematisch empfänglich gemacht hat für die Verschwörungstheorien der Gegenwart. Außerdem erinnern wir an den bedeutenden libanesischen Musiker, Komponisten und Dramatiker Ziad Rahbani. Das alles heute bei Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Yeah, I was like, oh, how can this happen? But it happened. So, yeah, very happy. I'm so incredibly proud of the team and the staff. And yeah, we're just gonna party tonight.
Die englische Trainerin Serena Wiegmann ist fassungslos, aber glücklich und will feiern. Das englische Team hat es geschafft, hat gegen die Favoriten aus Spanien mit 3:1 beim Elfmeterschießen gesiegt und seinen EM-Titel verteidigt. Damit geht ein bewegtes Turnier zu Ende, bei dem auch das deutsche Team große Hoffnungen und Begeisterung geweckt hat. Die EM in der Schweiz hat insgesamt viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. In Ländern wie England und Spanien ist das schon lange eine Selbstverständlichkeit. Aber zieht Deutschland jetzt nach und umarmt den Frauenfußball? Beim Halbfinale Deutschland-Spanien wurden immerhin 14,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in der ARD erreicht. Zu ihnen zählte auch die Schriftstellerin, Journalistin und Intermedia-Künstlerin Tanja Dückers. Sie hat auch das Finalspiel heute mitverfolgt. Darüber und über die EM können wir jetzt sprechen. Schönen guten Abend, Frau Dückers.
Schönen Abend. Hallo.
Wie war denn das letzte Spiel dieser EM für Sie? Wie sehr haben Sie mitgefiebert und für welches Team?
Oh, ich habe sehr mitgefiebert, aber ich muss sagen, ich hätte mich doch sehr über einen spanischen Sieg gefreut. Ich finde, dass die Mannschaft insgesamt in dem Turnier deutlich stärker war als England, auch eleganter gespielt hat, schöner gespielt hat, toll kombiniert hat. Also wäre verdient gewesen. Ich muss auch sagen, ich bin immer ein bisschen unglücklich, wenn dann der Sieg letztendlich über Elfmeter erzielt wird. Da lastet dann doch immer sehr viel Verantwortung auf den Schultern der Torhüter, der Torhüterin. Also Treffer im regulären Spiel finde ich immer so ein bisschen fairer. Aber nun ist es so ausgegangen. Ja, und man muss auch sagen, ja, der Star der WM 23, Salma Paraluelo, die war jetzt beim letzten Spiel nun wirklich überhaupt nicht überzeugend. Mittwoch gegen Deutschland war sie noch großartig, aber heute, also wurde sie so oft angespielt, hat sich dann manchmal irritiert nach dem Ball umgeguckt und am Ende war sie auch die Einzige, die am Tor vorbeigezielt hat. Also sie hatte heute wirklich keinen guten Tag gehabt. Also sie, ja, am Ende dann noch verdient für England. Ja. Mhm.
Sie haben ja fast alle Spiele dieser EM gesehen. War das von Anfang an Ihr Plan oder hat sich das im Laufe des Turniers so ergeben, weil Sie so mitgerissen wurden?
Beides. Also zum einen interessiert mich Fußball generell und ich finde es auch wirklich schön und interessant zu sehen, wie der, ja, ich finde den Begriff Frauenfußball immer so ein bisschen blöd, aber wie der so an Fahrt gewinnt. Und dann muss ich auch sagen, dass bei dieser EM wirklich eine große spielerische Qualität zu sehen war. Also es hat auch einfach Spaß gemacht. Also es war nicht von Anfang an so der Plan und man hat ja auch noch eine ganze Menge anderes zu tun, aber dann war das so gut wirklich, dass ich dachte, das will ich nicht verpassen, das auch nicht und so weiter. Also hohe spielerische Qualität. Das muss man wirklich sagen.
Ja, Ex-Nationalspieler Philipp Lahm hat in seiner Zeitkolumne befunden, dass den Frauen die große Bühne gehört. Zitat: Es gibt jetzt ein großes Interesse und davon gehen auch Hoffnungen aus, auch auf eine gesellschaftliche Veränderung. DFB-Vizepräsidentin Sabine Mamitsch hat das so ausgedrückt.
Das ist tatsächlich natürlich jetzt so, dass die Fans, die vor dem Fernseher waren und wenn sie nicht gleich von Anfang an geguckt haben, dann spätestens zum Elfmeterschießen, das geht viral durch die Decke. Viele werden sich die Clips angucken und es wird viele Mädchen geben, die auch das nacheifern werden. Und es wird natürlich auch Jungs geben. So wie ich früher Uli Hoeneß als Vorbild hatte, werden jetzt auch Jungs vielleicht sagen, sie möchten so halten wie Ann-Kathrin Berger. Das wird auch natürlich den Clubs gut tun, weil viel mehr Menschen auch in die Stadien wollen und die Spielerinnen sehen. Das wird allen helfen. Das wird den Landesverbänden helfen, dass Mädchen noch mehr Fußball spielen wollen in den kleinen Clubs. Es wird der Bundesliga helfen, auch der zweiten Liga. Also eigentlich ist das natürlich für uns ein richtig gutes Signal.
Ja, Frau Dückers, glauben Sie das auch, dass sich jetzt Jungs die Fußballerinnen zum Vorbild nehmen?
Ja, vielleicht träume ich das Pferd mal so ein bisschen anders auf. Also die EM war wirklich mitreißend. Aber insgesamt gibt es, glaube ich, noch einen sehr großen Nachholbedarf. Das hat ja auch Philipp Lahm gesagt. Also, dass Talentförderung doch noch beim Frauenfußball also ganz anders aussieht als beim Männerfußball. Dazu vielleicht mal eine Zahl. Nachwuchsleistungszentren 58 für Männer, 3 für Frauen in Deutschland. Also der ganze Juniorenbereich sieht ganz anders aus als der Juniorinnenbereich. Also da ist noch einiges zu tun. Und das ist jetzt so ein bisschen Glanz und Gloria jetzt, das ist ja auch wunderbar, aber was die Strukturen angeht, gibt es einfach noch Riesenunterschiede, auch einfach das Monetäre, was Frauen im Fußball verdienen, was Männer im Fußball verdienen, auch Trainingszeiten, die Frauen auch noch ziemlich benachteiligt. Ja, und ich muss so ein bisschen auch, wenn man mal so historisch zurückguckt, also ich habe das jetzt nochmal nachgelesen, 89 bei der EM, da bekamen die erfolgreichen, siegreichen deutschen Fußballerinnen ein Kaffeeservice jeweils als Prämie. So, das sah dann 2007 in China ein bisschen anders aus, da bekam jede dann 50.000 Euro Prämie, aber so insgesamt ja, ist da noch viel Luft nach oben. Aber ja, Vorbildfunktion, also ich glaube schon, dass jetzt Jungs wie Mädchen auch mal andere Role Models sehen, hier auch eben Frauen, die genauso diesen Sport ausüben können. Und ganz ehrlich, ich meine, wir haben doch schon im Tennis, im Schwimmen, im Reiten, in anderen Sportarten auch schon wirklich ganz lange. Ich denke da an Steffi Graf, mit der ich quasi aufgewachsen bin. Ja, also so eine Frauen gibt es doch in anderen Sportarten schon seit langer Zeit. Also Fußball, finde ich, hat das ein bisschen lange gedauert. Aber Ann-Kathrin Berger war großartig. Diese Parade gegen Frankreich, also das ist richtig richtig spitze. Und ich habe auch die Hoffnung, vor allen Dingen, was die Jungs angeht, hoffe ich eben, dass so ein bisschen mehr Respekt vielleicht auch da ist, dass man das, dass man so ein bisschen aus dieser Domäne, das ist was für Männer, für Jungs rauskommt. Das glaube ich aber schon. Ganz, ganz bestimmt. Also bisher sah es ja so ein bisschen so aus, wenn manchmal Mädchen gefragt wurden, was ist dein Berufswunsch? Da haben die doch gesagt, Spielerfrau. Und das, also das ist doch so vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so, war das nicht 2014 nach dem WM-Sieg? Und da glaube ich, da könnte es jetzt mal ein bisschen andere Antworten geben.
Man hat ja auch den Eindruck, diese alte Herablassung gegenüber dem Frauenfußball geht in der Öffentlichkeit zurück. Hat sich da eine feministische Perspektive tatsächlich durchgesetzt? Wie nehmen Sie das wahr, auch in der Berichterstattung jetzt in den letzten Wochen?
Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Ich hatte doch den Eindruck, dass die EM mit viel Wohlwollen begleitet ist, aber nicht so einem herablassenden Wohlwollen, sondern einem wirklich auf Augenhöhe. Das ist gut, was wir da zu sehen bekommen. Ich finde, das ist deutlich anders als früher. Und ich muss da auch an die Sportjournalistin Lena Kassel denken, die mal sagte, was ich wirklich gut fand, was dem Fußball, also dem Frauenfußball am meisten schadet, ist, sind die ewigen negativen Narrative. So dieses, dass es immer so klein geredet wurde, das ist schlechter Fußball, das ist vor leeren Stadien, das sind unprofessionelle Strukturen. Also wenn man das immer wiederholt, dann gräbt sich das auch so in die Köpfe ein. Und ich glaube, das ist doch jetzt vorbei. Das waren überhaupt keine leeren Stadien, das ist wirklich qualitativ sehr gut, was man zu sehen bekommt. Es hat echt Tempo. Und ich kenne auch eine ganze Reihe Männer, die, sage ich mal, bisher so ein bisschen zurückhaltend waren beim Frauenfußball und jetzt auch beim Public Viewing saßen und total gefiebert haben. Also das hat gedauert, aber ich glaube, mit diesen negativen Narrativen, was eine absolut treffende Bemerkung war, aber ich glaube, das hat sich spätestens jetzt doch geändert.
Und wie geht es jetzt bei Ihnen weiter? Jetzt fallen Sie ja wahrscheinlich erstmal doch in ein kleines Loch, wenn Sie keine weiteren Spiele erstmal anschauen können, oder?
Ja, also man hat schon so ein bisschen sich an diesen Adrenalinkick gewöhnt. Es war jetzt wirklich sehr aufregend, die letzten Spiele, muss man sagen. Also so für Elfmeterschießen, das geht mir richtig an Herz und Nieren. Aber ich freue mich natürlich jetzt auch schon auf die Bundesliga und es geht ja irgendwie immer weiter.
Es geht immer weiter. Tanja Dückers, ganz herzlichen Dank. Vorgestern sind die Salzburger Festspiele eröffnet worden. Wir haben hier ein Fazit darüber berichtet. Heute geht's schon um den Abschied, zumindest inhaltlich. In der Felsenreitschule gab es heute Abend eine weitere Premiere, die sich mit den letzten Dingen beschäftigt, mit Verlust und der Abkehr vom Leben. One Morning Turns into an Eternity. Kombiniert Stücke von Arnold Schönberg und Gustav Mahler, gespielt von den Wiener Philharmonikern. Was Opernaltmeister Peter Sellers aus diesem Abend gemacht hat, weiß unsere Kritikerin Franziska Stürz. Sie war bei der Premiere in Salzburg dabei. Schönen guten Abend, Frau Stürz.
Guten Abend.
Schönbergs Monodram Erwartung und Gustav Mahlers Der Abschied. Das ist der Schlusssatz aus seinem Lied von der Erde. Zwei Stücke aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts für jeweils eine Sängerin und Orchester. Klingt aber erstmal so, als wäre das eine recht bedrückende Aufführung gewesen heute Abend.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr düstere Thematik. Es geht um den Umgang mit der Todeserfahrung entweder eines geliebten Menschen oder mit dem Bewusstsein, dass man selbst sterben muss. Das ist auch tatsächlich in der Felsenreitschule in einem sehr düsteren Setting auf die Bühne gebracht. Peter Sellers hat auch eine eigene Handlung formuliert zu diesem Abend, der interessanterweise One Morning heißt, also ein Morgen, der sich in die Ewigkeit wandelt. Ich denke, das ist ganz klar eine Abendstimmung, aber ja, da haben wir schon so einen Widerspruch und ein Rätsel. Die Handlung ist interessant, weil er eigentlich die erste Erwartung so in eine richtig konkrete Geschichte fasst. Eine Frau, die im Widerstand kämpft, also in ein politisches Setting und die ihren geliebten Widerstandskämpfer dann in einem Leichensack vorfindet. Also da wird es eigentlich politisch. Diese Geschichte ist natürlich nicht im Originaltext. Und das war irgendwie auch ganz interessant, dass man das auf der Bühne nicht so ganz entschlüsseln konnte. Also der ganze Abend ist sehr stark konzeptuell ja gedacht. Verbunden werden übrigens die beiden Stücke ja noch über Anton Weberns 5 Stücke für Orchester. Die dauern auch nur knappe 5 Minuten, schlagen aber eben eine inhaltliche Brücke auch zwischen Mahler und Schönberg, weil alle drei sich auch kannten. Und insofern gibt es da eine enge Verbindung in der Musik. Und das dramaturgische Konzept, ja, das ist genau der Punkt, über den wir, glaube ich, noch ein bisschen intensiver sprechen sollten.
Wird denn diese Geschichte von der Widerstandskämpferin dann im zweiten Teil, wo es um Mahlers Abschied geht, wird diese Geschichte weitererzählt? Eigentlich ist das ja ein chinesisches Gedicht, das Mahler vertont hat. Da kommt auch der Titel des Stücks her. Ein Morgen wandelt sich in Ewigkeit, heißt es da. Also da passiert eigentlich nichts Politisches im Original. Wird die Geschichte dann verständlich am Ende?
Nee, also da hat er eben auch eine eigene, sehr assoziative Handlung geschildert, eigentlich was sehr Innerliches, ja, einfach die Innenschau eines Menschen, der sich des Todes bewusst wird. Und interessanterweise habe ich heute Abend auf der Bühne eben erlebt, dass zwei Frauen da erscheinen, die sich sehr ähneln. Ja, das erste ist Oschrine Stundite eben als diese Frau, die ihren Geliebten als Leichensack schon von Anfang an auf dieser riesigen Bühne der Felsenreitschule vorgelegt bekommt und dann da verzweifelt. Und danach kommt Fleur Baron eben in dieser Rolle der zweiten Frau. Und da gibt es ja eigentlich auch eine zweite Frau schon in der Erwartung, nämlich die andere Geliebte, die fremde Frau, die mit den weißen Armen, die ja den Geliebten dieser anderen Frau weggenommen hat. Also so habe ich das eigentlich gelesen, dass das die zweite Frau ist, die dann wiederum auch mit diesem Tod des Mannes umgehen muss. Ansonsten haben wir 9 silberne Stelen auf der Bühne von George Cyprien und ein paar Steine. Es ist sehr viel Lichtregie dabei, aber das war's. Also es ist eigentlich wirklich sehr schlicht in der Inszenierung und erzählt bildsprachlich nicht viel.
Aber dann kommt die Musik ins Spiel. Im Mittelpunkt 2 Sängerinnen, Sie haben sie schon genannt, die den Abend ja dann offensichtlich auch tragen müssen. Wie ist das denn den Solistinnen gelungen, stimmlich?
Die Oschrine Stundite ist wirklich eine fantastische Sängerdarstellerin, hochdramatischer Sopran, so wie es auch gedacht ist von Schönberg. Da ist echt was zu erleben an Intensität, auch in der Darstellung. Sie ist da in einem ganz schlichten Top mit schwarzer Hose und ihrer Kurzhaarfrisur, also gar nicht in einem Kostüm zu erleben. Und zeigt einfach diese enormen Emotionen, die diese Figur durchlebt. Und das endet dann eben auf einmal auch sehr abrupt, dieses Stück. Einen kleinen Ausschnitt aus diesem Schluss mit Oschrine Stundite habe ich Ihnen hier ausgewählt.
Oh,
Da hört man das große Aufbäumen der Wiener Philharmoniker unter Esa-Pekka Salonen. Also das sind Wuchten, die da einen überschwemmen, aber eben auch immer in sehr, sehr kurzen Momentaufnahmen. Und dann geht es eben in diesem Stück gleich weiter mit Webern und Mahler.
Und dann kommt der Mahlerteil des Abends. Und wie ist der gesungen?
Ja, Fleur Baron ist auch relativ kurzfristig eingesprungen für diese Partie, kann man ja gar nicht sagen. Es ist eben eigentlich ein Konzertstück und sie erscheint eben dann auch als zweite Frau. Also da habe ich eben nicht eine andere neue Geschichte erzählt bekommen, wie ich sie im Programmheft von Herrn Sellers lese, der sich da Gedanken macht über das Sterben, eine tödliche Diagnose, wie er schreibt. Also wir sehen sie einfach in einem schlichten schwarzen Kleid, sodass ich eher gedacht habe, sie ist auch diese zweite Frau, die in der Erwartung ja schon angekündigt wird als Widersacherin und hat nun ihre Sicht auf diese Todesgeschichte des Mannes, denn dieser Leichensack ist immer noch auf der Bühne. Natürlich ist Mahlers Musik viel weicher, viel versöhnlicher, hat viel mehr Pausen, hat viel mehr Ruhe drin, ist in dem Sinne theatraler. Also da kann man viel mehr nachdenken und man kann auch besser zuhören, finde ich. Fleur Baron singt diese Frau aber sehr verhalten, also etwas blass, vielleicht auch in der Räumlichkeit dieser riesigen Felsenreitschule. Insofern hat sich bei mir ja als Schlussfazit für diesen Abend eigentlich die große Frage aufgetan, ob man da nicht hätte noch was anderes Dramaturgisches mitmachen können, um das besser zu verbinden, eine Geschichte auch dramatisch klarer und deutlicher zu erzählen. Aber durchaus ein hochinteressanter musikalischer Abend, vor allen Dingen wegen der Erwartung von Schönberg, die man so selten hört.
Franziska Stürz, ganz herzlichen Dank. One Morning Turns into Eternity. Am nächsten Samstag und Sonntag ist die Aufführung dann wieder in der Felsenreitschule in Salzburg zu erleben. Ein weiterer musikalischer Abschied, über den sprechen wir jetzt. Der bedeutende libanesische Musiker, Komponist und Theaterautor Ziad Rabbani ist gestern gestorben. Er war der Sohn der berühmten Sängerin Fairuz. Für sie hat er auch Lieder geschrieben und arrangiert. Das berühmteste, Li Beirut, war so etwas wie die Hymne der Stadt.
Li Beirut, من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم
Beirut, arrangiert von Ziad Rabbani. Bei mir im Gespräch ist jetzt unser Korrespondent aus Kairo, Moritz Behrendt. Ziad Rabbani wurde stark verehrt, er ist auch in Europa aufgetreten, auch in Deutschland. Aber im Libanon hat er doch eine ganz besondere Rolle gespielt als Erneuerer und kritischer Geist. Moritz, warum ist sein Tod jetzt so ein besonders großer Verlust für den Libanon?
Nun, es ist vielleicht ein Vorausblick auf einen noch größeren Verlust. Seine Mutter ist ja schon angesprochen worden, Fairuz, das ist wirklich die größte Ikone der arabischen Musik. Er ist jetzt vor ihr gestorben. Sie lebt noch mit, nach unterschiedlichen Angaben, 89 oder 90 Jahren. Und nun befürchten alle Libanesen, auch sie könnte es bald treffen. Aber auch Ziad Rabbani ist im eigenen Recht ein bedeutender Musiker gewesen, der vor allem in der intellektuellen Szene Libanons extrem berühmt und bekannt war. Er hat sich auch immer politisch geäußert, das unterscheidet ihn von seiner Mutter, hat die Männer an der Macht auf die Schippe genommen und sich immer gegen den Konfessionalismus gewandt, also das Gegeneinander der verschiedenen Religionsgemeinschaften im Libanon.
Und wie ist diese kritische politische Haltung in der Gesellschaft aufgenommen worden? Ist er dafür vor allen Dingen gefeiert worden oder hat ihm das auch Schwierigkeiten bereitet?
Nein, Schwierigkeiten bereitet hat ihm das nicht. Es war sicherlich ein Vorteil für ihn, dass er aus einer so berühmten Familie kam. Sein Vater Assi Rahbani ist wiederum auch ein berühmter Komponist gewesen. Er ist vor allem gefeiert worden für seinen kritischen Geist und im Libanon, da ist ist sowas über die Jahre immer gut angekommen. In den 70er oder 80er Jahren, da ist der Diskurs doch relativ vielfältig gewesen und eine Stimme wie die von Ziad Rahbani, der in alle Richtungen ausgeteilt hat, die wurde gerne gehört, wenngleich seine Wirkung möglicherweise, das hatte ich schon angedeutet, eher bei der intellektuellen Schicht im Land Resonanz fand.
Und warum? Was hat diese Musik, sein künstlerisches Arbeiten so besonders gemacht? Waren es die westlichen Einflüsse des Jazz auch vielleicht?
Sicher auch. Sein Oeuvre war so vielfältig, hat eine solche Bandbreite, dass man manchmal nicht glaubt, dass alles stammt von demselben Musiker. Es gibt wirklich so opulente Aufnahmen wie von Lee Beirut oder andere Songs, die er für seine Mutter Feyruz komponiert hat. Er hat selbst dann teilweise ziemlich leichtfüßigen Jazz gespielt, aber auch Sachen, die eher an Folklore erinnert haben, mit Einflüssen aus Lateinamerika, aber auch vom Balkan. Und in den 80er Jahren, da klang dann auch mal der Synthesizer durch, muss man heute nicht mehr unbedingt alles hören, aber tatsächlich ist es diese Bandbreite, die ihn als Musiker so faszinierend gemacht haben und die seine Musik auszeichnen, wenngleich man sie wirklich nur schwer auf einen Nenner bringen kann.
Und wie wird das jetzt vor Ort im Libanon wahrgenommen, in den Medien und auch bei den Menschen? Die Trauer ist wahrscheinlich jetzt tatsächlich sehr groß.
Die Trauer ist tatsächlich groß. Ich bin gestern auf Durchreise in Beirut gewesen, wirklich nur sehr kurz, aber im Radio war überall seine Musik zu hören. An den Straßenrändern sah ich Fernsehteams, die mit Leuten auf der Straße gesprochen haben. Was bedeutet der Tod von Ziad Rahbani für euch? Und natürlich haben viele über Ziad Rahbani gesprochen, aber mehr noch viele eigentlich über seine Mutter.
Und gibt es denn Künstlerinnen und Künstler, die jetzt an dieses Werk anschließen, wo man sagt, die müssen das jetzt übernehmen, mal abgesehen vielleicht von seiner hochbetagten Mutter?
Nun, seine hochbetagte Mutter, die tritt nicht mehr öffentlich auf. Sie hat zuletzt den französischen Staatspräsidenten Macron getroffen. Dem war es wichtig, ein Zeichen zu geben. Das Erste, was ich mache, wenn ich in den Libanon komme, ist Feyruz zu treffen. Aber es gibt natürlich unglaublich viele Künstler, die anknüpfen an die Traditionen von Ziad Rahbani und auch an Feyruz. Aber deren Stellen wird so schnell niemand einnehmen können.
Moritz Behrendt, ganz herzlichen Dank. Der große libanesische Musiker und Komponist Ziad Rahbani ist gestern im Alter von 69 Jahren verstorben.
Lassen Sie mich durch, ich mache Kultur. Ärzte und die Künste.
Ja, in unserer Sommerserie porträtieren wir Mediziner, die sich der Kunst zuwenden. Eine Kombination, die immer wieder zu beobachten ist. Nur wenige üben beides parallel aus, Kunst und Medizin. Philipp Martmann ist so ein Sonderfall, denn er ist nicht nur Sänger mit einer außergewöhnlich hohen Stimme, sondern hat auch Medizin studiert und arbeitet als Facharzt für Phoniatrie am Universitätsklinikum Münster. Regine Müller hat den Sänger und Stimmarzt für Fazit getroffen und mit ihm über seinen besonderen Lebenslauf gesprochen.
Philipp Martmann besitzt eine außergewöhnlich hohe Stimme, die sich im Sopranfach auf der Opernbühne spürbar wohlfühlt. Countertenöre sind längst nichts Ungewöhnliches mehr im Klassikmusikbetrieb, aber männliche Sopranstimmen sind immer noch etwas Exotisches. Für Philipp Martmann ist der Operngesang nach der Medizin sein zweiter Beruf. Die musische Begabung kündigte sich in seinem Leben früh an.
Zuerst war Musik, also das war sogar vor Sprechen. Eigentlich war Singen. Also meine Mutter erzählt das immer, dass ich schon angefangen habe, Melodien zu singen, bevor ich überhaupt die ersten Worte gesprochen habe. Dann habe ich mit 3 Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Also habe ich Noten lesen gelernt, bevor ich Buchstaben lesen gelernt habe. Aber dann akademisch kam natürlich erst die Medizin.
Als Schüler entwickelte Philipp Martmann Interesse an Naturwissenschaften und wollte zunächst Biochemie studieren, entschied sich dann aber doch für Medizin, weil ihm der menschliche Kontakt wichtig war. In seiner Heimatstadt Lippstadt wurde er nebenher zuerst im Gesangsunterricht überredet und sang aber zunächst in der Baritonlage. Und zwar nicht klassisches Repertoire, sondern Popsongs, zu denen er sich selbst am Klavier begleitete. Seine hohe Stimme entdeckte er zufällig.
Das ging tatsächlich eher darüber, dass meine Schwester auch Gesangsunterricht hatte bei der gleichen Lehrerin und ich sollte sie dann am Klavier begleiten. Und sie ist allerdings eher so Alt-Mezzosopranistin. Und ich konnte immer nicht verstehen, warum sie als Mädchen sozusagen nicht diese hohen Töne kriegen kann. Und dann habe ich die immer gesungen und habe gesagt, hier, da ist der Ton, du musst noch mal ein Stück höher. Und es geht doch ganz leicht und konnte das nicht verstehen, bis dann irgendwann mal jemand zu mir gesagt hat, das wäre nicht normal, dass man diese Töne nach dem Stimmbruch noch hätte.
Eher spielerisch probierte Martmann daraufhin seine Sopranstimme aus und sang erste Kirchenkonzerte. Das sprach sich schnell herum und die Sache nahm Fahrt auf. Trotzdem verfolgte Martmann seine Medizinerlaufbahn weiter und spezialisierte sich auf den Hals-Nasen-Ohren-Bereich und dabei auf das Fachgebiet Stimme, nachdem er gehört hatte, dass in Münster am Universitätsklinikum der Oberarzt der Phoniatrie eine Sprechstunde für Sänger aufgebaut hat.
Ich habe eigentlich nach wissenschaftlichem Anschluss gesucht zu der Zeit und habe gedacht, was mache ich vielleicht forschungstechnisch mal irgendwann, was könnte mich interessieren, und habe dann gedacht, das könnte ein Fachbereich sein, in dem ich sozusagen eine Rechtfertigung dafür habe, auch aktiv Musik zu machen. An der HNO oder eben in der Phoniatrie, wenn man jetzt noch spezieller das sich anschaut, ist es ganz klar, dass es einen klinischen Vorteil bringt, selbst Sänger zu sein, weil man einen anderen Blick auf dieses Patientenklientel hat.
Martmann verfolgte jahrelang beide Berufe parallel. Seit Anfang 2018 ist er hauptberuflich Sänger, bleibt aber der Charité und der Forschungskooperation weiterhin verbunden, auch um fachlich am Ball zu bleiben. Nutzt dem Sänger Martmann die Erfahrung als Stimmarzt?
Viele Sänger sagen immer, das ist ja total praktisch, dass man sich helfen kann und dass man genau weiß, wie alles funktioniert. Aber wenn ich auf der Bühne stehe, dann ist das allerletzte, woran ich denke und woran man auch denken sollte, die Technik oder eben noch schlimmer die Physiologie hinter dem Ganzen. Man sollte Dinge automatisiert haben und ein Grundbewusstsein haben für Prozesse, die da ablaufen, aber eher instinktiv, als dass man da wirklich als Theoretiker rangeht.
Natürlich wird Martmann oft um Rat gefragt von seinen Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne, wenn sie Schwierigkeiten mit der Stimme haben. Den Draht zur Medizin lässt er nicht ganz abreißen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil er mit den Erfahrungen, die er als professioneller Opernsänger sammelt, besser verstehen kann, welchen stimmlichen, körperlichen und psychischen Belastungen Sänger ausgesetzt sind, was ihm später als Stimmarzt womöglich wieder nutzen wird. Vorerst aber ist die Entscheidung zugunsten der Opernbühne gefallen.
Dieser Spagat zwischen Musik und Medizin, so sehr ich versucht habe, über Wissenschaft und alles Mögliche auch Brücken zu schlagen, wurde natürlich einfach immer größer, weil am Ende heißt auf der Bühne stehen und im OP stehen heißt im OP stehen. Dann war für mich die Frage, was geht und was geht nicht. Und als es einfach mehr wurde, habe ich gedacht, singen ist was, was ich nur jetzt machen kann. Kann ich in 10 Jahren noch sagen, ich fange jetzt an zu singen, während man zur Medizin zurückkehren kann.
Regine Müller über den HNO-Arzt und Countertenor Philipp Martmann. Und wir bleiben beim Gesang, der allerdings ganz anders klingt. Bei einem Mann, der auch ein Stück deutschsprachige Musikgeschichte geschrieben hat.
Schau nach vorn, nicht zurück. Zwingen kann man kein Glück. Denn kein Meer ist so wild wie die Liebe. So sein, so sein, so sein. Merci, merci, merci für die Stunden, chérie, chérie, chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, chérie. So schön, so schön. Merci, chérie.
Merci, chérie. Mit diesem Song hat Udo Jürgens 1966 für Österreich den Grand Prix gewonnen. Es folgten nicht nur griechischer Wein und Aber bitte mit Sahne. Udo Jürgens komponierte für Shirley Bassey und Sammy Davis Jr. Auf sein Leben und seine Karriere konnte er also durchaus mit großer Zufriedenheit zurückschauen.
Dass ich bei den Dingen, die ich erlebt habe, bei den Enttäuschungen, die ich überstanden habe, bei den Rückschlägen, die es in meinem Beruf gegeben hat, bei den Verlockungen des Lebens, dass ich denen widerstanden habe und dass ich trotz den Dingen, die ich erlebt habe, verzeihen Sie bitte sehr herzlich, aber ich glaube, kein Arschloch geworden bin. Das ist das Einzige, worauf ich stolz bin. Und dann habe ich, glaube ich, noch etwas bewegt und geschafft, das ich herzeigen kann.
herzeigen. Das ist ein gutes Stichwort. 2014 ist der Sänger, Komponist, Textdichter gestorben. Nun wird sein Nachlass der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Im Kärntenmuseum Klagenfurt. In dieser Woche ist ein Kooperationsvertrag mit den Kindern von Udo Jürgens unterzeichnet worden, mit Jenny und John Jürgens. Es kann jetzt also losgehen mit den Vorbereitungen. Die Eröffnung soll 2027 stattfinden. Was wird es zu sehen geben in diesem ehrenwerten Haus? Wir fragen nach bei Museumsdirektor Wolfgang Muchitsch, dem Hausherrn im Kärntenmuseum. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Muchitsch, wie wichtig war erstmal dieser Schritt, die Familie Jürgens zur Kooperation zu gewinnen?
Der Schritt war natürlich die Grundvoraussetzung, überhaupt dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Ich habe mir ja schon länger mit dem Gedanken getragen, eine Sonderausstellung zu dem natürlich bekanntesten Kärntner zu machen, der auch seiner Heimat stets verbunden geblieben ist, und habe mich diesbezüglich bei den Kindern gemeldet, die sich sofort auch zurückgemeldet haben. Aber mit dem Ansuchen, sie würden jetzt keine Sonderausstellung unterstützen, sondern wenn, dann nur ein langfristiges Projekt. Das hat dazu geführt, dass ich einmal mir einen Tag Bedenkzeit gegeben habe oder um einen Tag Gedenkzeit ersucht habe, um die entsprechenden Grundvoraussetzungen dafür auch zu schaffen.
Diese Grundvoraussetzungen sind jetzt geschaffen worden. Es wird ein Museum im Museum geben. Was wird denn da ausgestellt? Man erwartet ja auf jeden Fall erstmal mindestens einen Flügel und jede Menge Bademäntel, die Udo Jürgens bei seinen legendären Konzerten ja immer am Ende getragen hat. Ist das das, was dort auch zu sehen sein wird?
Unter anderem wird das natürlich auch zu sehen sein. Wir werden sein berühmtes gläsernes Klavier ausstellen, natürlich viele Auszeichnungen, Tonträger, private Objekte. Wir haben ja schon ein Objekt überreicht bekommen, die Siegesmedaille des Eurovision Song Contests 1966 für Merci Cherie in Luxemburg. Wir werden auch ein sehr großes Objekt bekommen, nämlich sein Motorboot Merci Cherie, das bislang am Zürchersee gelegen ist.
Also bislang am Zürcher See. Wie kriegen Sie das denn in Ihre 400 Quadratmeter, die Ihnen da zur Verfügung stehen?
Naja, das Boot werden wir nicht direkt im Museum, sondern vor dem Museum in einer großen gläsernen Vitrine präsentieren.
Es ist nun ein Wettbewerb ausgerufen worden für die Ausstellungsgestaltung. Wie geht das vonstatten und worauf kommt es Ihnen da besonders an?
Es geht jetzt natürlich darum, dass wir zum einen ein inhaltliches Narrativ entwickeln, also auch ein Inhaltsteam zusammenstellen. Und dafür war auch dieser erste Presseauftritt wichtig, damit dieses Projekt überhaupt aus seiner Geheimhaltung herausgekommen ist und wir jetzt offen mit potenziellen Partnern sprechen können. Und als nächster Schritt werden wir dann auch im Herbst ein entsprechendes Gestaltungsteam für die Ausstellung suchen über einen Wettbewerb, den wir dann auch gemeinsam mit den Kindern von Udo Jürgens durchführen werden.
Sie haben sich jetzt ja sicher intensiv mit Udo Jürgens auseinandergesetzt. Er hat die Welt der deutschsprachigen Unterhaltungsmusik ungeheuer geprägt, wurde aber zugleich von sogenannten ernsthaften Musikern auch hochgeschätzt für seine musikalischen Qualitäten jenseits der reinen Unterhaltung, hat auch ein bewegtes Leben geführt. Was hat Sie überrascht bei der Beschäftigung mit Udo Jürgens?
Naja, es ist nicht so, dass ich mir jetzt natürlich ganz, ich würde mich jetzt nicht als Udo Jürgens Kenner noch bezeichnen. Ich bin dabei, jetzt seine 1000 Lieder einmal kennen zu lernen. Aber ich glaube, was natürlich das Besondere bei ihm ist, und wenn man beispielsweise so ein Lied nimmt wie Griechischer Wein, dann hat man auf der einen Seite eine Melodie, eine sehr gefällige Melodie, die große Bekanntheit erlebt hat, und auf der anderen Seite aber auch einen sehr kritischen Text über damals eben griechische Gastarbeiter im Ruhrgebiet. Also diese gesellschaftspolitischen Anliegen, die er sehr wohl auch in seinen Liedern vertreten hat und die ihm wichtig gewesen sind.
Und diese Anliegen werden sich dann auch wahrscheinlich in irgendeiner Form in den Ausstellungsstücken und in der Ausstellung widerspiegeln, nehme ich an, oder?
Ja, in der Ausstellung wird es natürlich darum gehen, dass wir mal die Geschichte seiner Familie in Kärnten, seine Kindheit, seine Jugend, seine ersten musikalischen Anfänge rund um den Wörthersee darstellen werden und dann den Beginn dieser Weltkarriere und natürlich auch sein musikalisches Werk in den Vordergrund stellen, aber auch immer wieder die Bezüge, die er zu Kärntenzeit seines Lebens gehabt hat.
Wolfgang Muchitsch, Direktor im Kärntenmuseum Klagenfurt, im Landesmuseum für Kärnten. Ganz herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Schönen Abend.
Das amerikanische Kino beschäftigt sich schon lange mit den Abgründen der Politik. Heute hat man allerdings den Eindruck, keine Fiktion kann mit der Realität noch mithalten, wenn man aktuell ins Weiße Haus blickt. Zumal US-Präsident Donald Trump nun selber Verschwörungstheorien über seine Amtsvorgänger in die Welt setzt und seine Anhänger sie nur zu gerne glauben. Aber hat das Kino nicht uns allen beigebracht, genau dies zu tun? Mit Filmen wie Die Unbestechlichen von 1976, Robert Redford und Dustin Hoffman spielten die Watergate-Enthüller Woodward und Bernstein. Oder man denke an Oliver Stones Film JFK, Tatort Dallas von 1991. Der deutsche Trailer klang damals so.
Das ist doch die wichtigste Frage. Wieso?
Die Regierung wird sie in der Luft zerreißen.
Wieso wurde Kennedy getötet?
Und dieselben Leute wollen uns auch töten, Papa.
Niemand wird uns töten. Wer hat davon profitiert?
Wissen Sie, in welche Lage
sie sich nicht raus?
Wer hat die Macht, dieses Verbrechen zu decken?
Warner Brothers zeigt Kevin Costner.
Wir sehen alles mit einer verzerrten Optik.
In einem Film von Oliver Stone.
Weiß ist schwarz und schwarz ist weiß. Ich bin ein toter Mann. Und wenn die Welt einstürzt, die Gerechtigkeit wird sich durchsetzen.
John F. Kennedy.
Ja, Oliver Stones JFK-Film markig beworben. Der Regisseur gilt heute selbst als Verschwörungstheoretiker. Präsident Donald Trump springt gern auf diesen Zug auf. Er hat seine Wahl schließlich auch mit dem Versprechen gewonnen, mit dem korrupten Deep State aufzuräumen. Inzwischen hat er die JFK-Akten veröffentlicht, gerade erst die Akten zur Ermordung von Martin Luther King, wohl als Ablenkung von seiner eigenen Rolle in der Epstein-Affäre. Und das Ganze kommt einem tatsächlich inzwischen vor wie ein ziemlich bizarrer Politkrimi. Deshalb sprechen wir darüber mit dem Film- und Kulturwissenschaftler Markus Stiegelegger. Herr Stiegelegger, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, freut mich.
Sie beschäftigen sich ja schon länger mit der Geschichte des Paranoia-Thrillers. Mal gleich direkt gefragt, hat das Kino uns über Generationen hinweg anfällig gemacht für Verschwörungstheorien?
Naja, man muss da mehrere Dinge bedenken. Film selbst ist ja eine Mythenmaschine und wir sprechen nicht umsonst von Verschwörungsmythen, denn das sind Erzählungen, die man als identitätsstiftende Urerzählungen begreifen kann. Das Zweite ist, dass das Medium Film dazu tendiert, dass innerhalb eines Spielfilms alles Sinn machen muss. Das heißt, wir haben selbst quasi ein paranoides Weltmodell, das Spielfilme erzählen, weil alles aufeinander bezogen ist. Und das ist natürlich eine Diskrepanz zu unserer Wirklichkeitswahrnehmung, in der viele Dinge keinen Sinn machen oder wir das Gefühl haben, wir verstehen diese Zusammenhänge nicht. Und genau diese Differenz, ne, zwischen Medieninhalten und Realitätswahrnehmung, in diesem Kontext spielt sich das Paranoia-Kino ab.
Was sind das für Filme und auch Serien, die da auf unser Verständnis von Politik und Korruption ja doch auch stark eingewirkt haben?
Also das Ganze beginnt in gewisser Weise schon in den 50er Jahren im Kalten Krieg. Es gibt da eine ganze Tendenz von Spionagefilmen, die man da schon nennen könnte. Aber eigentlich richtig Fahrt nimmt es auf mit dem Film Botschafter der Angst 1962. Das ist ein Film über einen Sleeper, der quasi unter Hypnose steht und dann unter dem Bann des chinesischen Regimes in Amerika Morde begeht, wenn er aktiviert wird. Und das ist natürlich ein Muster, das man eben aus dem Kalten Krieg auch noch gewonnen hat, nämlich diese Angst vor Unterwanderung. Und das entwickelt sich weiter in den 70er Jahren, als das Hollywood-Kino sich neu erfinden musste und New Hollywood ein sehr politisches und kritisches Kino hervorgebracht hat. Also da wäre zum Beispiel schon Die Unbestechlichen ein wichtiger Film. Und da gibt es einige Filme, die man als Paranoia-Filme oder Paranoia-Thriller bezeichnete. Und das Ganze wendete sich dann nochmal mit diesen Tendenzen der 90er Jahre und dann um 2000, also 2001 vor allem 9/11, wo alles unübersichtlich wurde und man das Gefühl hatte, alles ist dominiert von einer großen Verschwörung.
Da sind wir dann auch heute noch in gewisser Weise. Aber wenn man nochmal so zurückschaut auf diese 70er Jahre, da gibt es ja auch Filme wie Die drei Tage des Kondor oder Zeuge einer Verschwörung rund um diese Watergate-Affäre. Aber eigentlich war ja immer klar, wer der Regierung nicht glaubt, wer der offiziellen Version der Geschichte misstraut, steht auf der richtigen Seite. Das sind die tapferen linken Journalisten, die idealistischen Geheimdienstler. Heute hat sich das gedreht, weil die MAGA-Bewegung, Make America Great Again und Trump sich dieses Narrativ auch zunutze machen. Wie kann man das jetzt überhaupt noch auseinander dividieren, wer da auf welcher Seite steht?
Naja, in den 70er Jahren ging es buchstäblich um Aufklärung und diese Aufklärung ist durchaus in einem linken Sinne der Aufklärung, der linken Philosophie auch gedacht gewesen. Es ging also darum, etwas verstehen zu wollen und auf diese Weise die Welt besser zu machen. wenn man im Grunde beginnt mit dem sehr ambivalenten Verschwörungsmodell, was auch in JFK von Oliver Stone schon anklingt, dass es nämlich nicht mehr so eindeutig ist, wo links und rechts anzusiedeln sind, dann beginnt im Grunde eine Neukodierung und eine Unübersichtlichkeit, die diese Neukodierung immer wieder neu zulässt auch. Also die gewissermaßen es vielen Menschen ermöglicht, ihre Dinge hinein zu projizieren. Und wir sind also quasi mit der QAnon-Verschwörung quasi an einem Punkt, wo verschiedenste Verschwörungsmythen unter ein Dach gebracht werden, überzeugend oder auch nicht. Das muss man natürlich dann analysieren. Aber im Endeffekt geht es offensichtlich darum, sich immer wieder selbst neue Modelle zu schaffen und zur Not, indem man das Bekannte neu konstruiert.
Also die QAnon-Bewegung, die auch viel Zulauf bei Trump-Anhängern hat, diese MAGA-Bewegung bzw. die Trump-Regierung mit ihren Dokumentenveröffentlichungen zu JFK, Martin Luther King und anderen, benutzen die jetzt eigentlich das, was wir aus diesen Filmen gelernt haben, und geht es darum, das Klientel der Verschwörungstheoretiker ganz bewusst zu bedienen?
Naja, Medieninhalte haben uns natürlich schon antrainiert zu misstrauen. Also es gibt die Wahrheit, wie bei den X-Files, die Wahrheit ist irgendwo da draußen und es besteht eine Resthoffnung, dass man da etwas herausfinden kann. Aber im Endeffekt ist die Spannung ja darauf basiert, dass es letztendlich unmöglich ist und dass das letzte Geheimnis nicht zu lüften ist. Und dieses letzte Geheimnis brauchen Leute, die mit Verschwörungstheorien politisch arbeiten, wie Trump zum Beispiel, weil sie dann auch Möglichkeiten haben, damit zu spielen und das zu variieren. Und das erleben wir ja auch. Also quasi dieses permanente, jetzt ist das wichtig und dann gibt es diese Sache und die überlagert dann die andere. Also das ist ja ein totales Chaos letztendlich. Und ursprünglich hatte der Paranoia-Thriller ja versprochen, Ordnung ins Chaos zu bringen, mit einer Erklärung, mit einer Aufklärung. Im Endeffekt aber hat sich das eingelöst, was man in Zeuge einer Verschwörung in den 70ern schon ahnte, dass das letzte Geheimnis immer ungelöst bleiben will und die Verunsicherung schlicht bleibt.
Und wie reagiert dann das aktuelle Kino darauf? Der klassische Polit-Thriller hat ja in diesem Chaos der Unordnung gewissermaßen ausgedient. Da müssen ganz neue Erzählungen gefunden werden, um auch die Realität wieder einzufangen. Ist da schon was sichtbar?
Gerade aktuell zum Beispiel gibt es einen neuen Film mit Leonardo DiCaprio, der heißt One Battle After Another. Das ist der neue Film von Paul Thomas Anderson. Und dieser Film hat solche Subtexte, die also quasi einfach hingenommen werden müssen. Und im Vordergrund spielen sich natürlich menschliche Dramen ab. Aber das ist meines Erachtens genau die Tendenz aktuell, diese Angst, nichts mehr begreifen zu können. Und die Filme haben davor zum Teil sogar resigniert. Also wir haben jetzt nicht mehr die Behauptung, dass man alles auflösen kann, wie das vielleicht in den 60er oder 70er Jahren noch zu hoffen war.
Der Film- und Kulturwissenschaftler Markus Stiegelegger, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und wir schauen jetzt noch einmal in die Feuilletons von morgen. Arno Orzesek hat sie für uns aufgeschlagen und hat nochmal die großen Musiktheaterpremieren gefunden.
Schade ums sogenannte Sommerloch. Eigentlich hätte es gerade jetzt die Chance, sich im Feuilleton auszubreiten, denn die regulären Theater- und Opernhäuser pausieren, aber von wegen. Nun sind es die Festspiele, deren Würdigung die sommerlichen Seiten, nein, nicht verstopft, aber doch so ausfüllt, dass sich kein Loch auftun kann, was wir Ihnen heute mal gründlich vorführen. Unter dem Titel »Wir lassen die Preiskuh fliegen« berichtet Jan Brachmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Matthias Davids Inszenierung der Meistersinger bei den Bayreuther Festspielen. Die Meistersinger von Nürnberg von Richard Wagner sind musikalisch in vollem Gange als Reste der saisonal üblichen Gaffer-Bourgeoisie, vom Souvenirverkäufer verächtlich Jubelperser genannt, nämlich Klaköre für die Politprominenz, verspätet in den Saal drängen. Sie hatten zu lange ihre Handys auf Friedrich Merz, Julia Klöckner und Wolfgang Weimer gerichtet, um rechtzeitig den Weg zum Platz zu finden. Oha! Es sind also Reste der saisonal üblichen Gaffer-Bourgeoisie, die Jan Brachmann in Bayreuth die Nerven raubten. Eine starke Formulierung, auch wenn sie vor hochkulturellem Dünkel trieft. Oder gerade deshalb. Unterdessen schildert Manuel Brug in der Tageszeitung Die Welt dieselbe Szene, und zwar so plastisch, dass wir sie hier ebenfalls zitieren. Zum Glück weiß der Dirigent Daniele Gatti, wo beim Bayreuther Festspielorchester der Staubsaugerschalter ist. Den legt er um und huvert erst einmal robust durch die Meistersingernoten. Das ist auch dringend nötig, denn so viele im Dunkeln irrlichternde Handy-Displays, auf den Holzstufen herunterpolternde Endgeräte und per Taschenlampenfunktion rücksichtslos quer durch die Stuhlreihen sich ihren Weg erkämpfende zu Spätkommer, Personalausweisvergesser oder schlicht ungezogene Besucher, hat die notorisch im ersten Vorspiel, man sieht im mystischen Abgrund halt den Dirigenten nicht hereinkommen, um Ruhe kämpfende Eröffnungspremiere am grünen Hügel schon lange nicht mehr erlebt. Im Übrigen freut sich Manuel Brug, dass die Meistersinger in Bayreuth als echte Komödie aufgeführt werden, zumal Matthias Davids keineswegs nur an der Oberfläche surft, wie man vorher im unterhaltungsabweisenden Deutschland gleich wieder naserümpfend unkte, sondern die ganze, reiche, Herz wie Tränen rührende Vielfalt von Richard Wagners vielleicht nicht sehr bufferflotter, aber sehr menschlicher Komödie aufspreizt. Ohne Antisemitismuskeule und Nationalismushammer lässt sich in der Partitur wie in den Figuren so viel Schönes, Wahres und Gutes finden, dass es über 4,5 Stunden eine permanente Freude ist. Und was soll man dagegen haben, wenn jemand gerade in unserer gegenwärtig so heillos deprimierenden, von Rechten wie Libertären scharfmachen, vorangepeitschten globalen Weltlage einfach nur sagt, let me entertain you. Erheitert von Teutonik mit Tiefgang, der Weltautor Manuel Brug. Und auch Regine Müller lässt sich gut unterhalten. Sie betont in der Tageszeitung, es gibt enorm viel zu sehen in dieser quirligen Inszenierung und witzige Anspielungen, wie etwa einer der Lehrbuben, der als Christian Thielemann Lookalike umherspringt. Im heikelsten Moment, wenn es um die heilige deutsche Kunst geht, lässt Regisseur Davids buchstäblich die Luft raus. Die riesige aufgeblasene Plastikkuh über der Festwiese fällt schlaff zusammen. Eva und Stolzing hauen einfach ab, ohne sich weiter feiern zu lassen. Elegante Lösung. Große Begeisterung, kaum Buß. Von Bayreuth nach Salzburg, wo der russische Regisseur Dmitri Tschernjakow im Rahmen der Festspiele Georg Friedrich Händels Oper Julius Cäsare in Egitto inszeniert hat. Unter dem Titel »O Cäsar, alles gut«, erklärt Wolfgang Schreiber in der Süddeutschen Zeitung, Händel hat seine Oper als blutigen Konflikt der führenden Köpfe im Staatswesen Roms und Ägyptens geschaffen, angefüllt mit den Schrecken, Gewalttaten und Liebeshändeln seiner Protagonisten, mit explosiven Kampfansagen. Am Ende der Salzburger Aufführung bringt eine Bombendetonation ohrenbetäubend das vollbesetzte Haus für Mozart fast zum Erzittern, nachdem Chor und Solisten das Happy End, von Händel als perfektes Missverhältnis komponiert, freudig besungen haben. Kein Historiendrama, eine Gegenwartsoper. Und damit endet unsere Sonderausgabe für Opern- und Festspielfans. Wer sich nicht dazu zählt, dem versichern wir, beim nächsten Mal wird alles wieder anders. Haben Sie so richtig viel vor in der kommenden Woche? Dann beachten Sie bitte den Ratschlag, den die SZ per Überschrift erteilt. Verzettelt euch jetzt nicht.
Arno Ozesek mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumort. Schön, dass Sie dabei waren.